Wir kennen das Wort Dynamis in einer Abwandlung auch im heutigen Sprachgebrauch als Dynamit. Wie bei so vielen Dingen in unserem Leben kann die Sprengkraft des Dynamits positive als auch negative Wirkung entfalten. Wenn wir daran denken, was es für die Arbeiter im Bergbau, Tunnelbau und so weiter bedeutet hat, dass die elende Schinderei mit Hammer, Meißel und sonstigen Werkzeugen durch den gezielten und gekonnten Einsatz von Dynamit weitestgehend vorbei war, wissen wir um den Segen, den das Dynamit brachte. Gleichzeitig bot sich diese Kraft des Sprengstoffs natürlich hervorragend zum Missbrauch an, brachte Leid, Elend und Tod über Millionen von Menschen. Die zerstörerische Kraft des Dynamits wurde und wird in unzähligen Kriegen zum Fluch. Im Folgenden möchte ich anhand des vorhin gehörten Bibeltextes aus der Apostelgeschichte versuchen, mit euch darüber nachzudenken, wie Gottes Dynamit, wie seine Kraft wirkt und was sie bei uns bewirken will und kann. Was war das für Paulus und Silas für eine Situation? Da hatten sie nichts anderes getan in Philippi, als die Lydia zum Glauben geführt und eine Magd vom Wahrsagegeist befreit. Damit versiegte allerdings für einige Herren eine wichtige Einnahmequelle und sie machten ihren Einfluss geltend und ließen die beiden ins Gefängnis werfen. Lohn für die Arbeit am Reich Gottes, ab in den Knast. Vielen Dank, lieber Gott. Ist das deine Kraft, die du uns zugesagt hast? Ist das die Antwort auf unser Vertrauen in deine Nähe? Sind das die Aussichten, die Menschen haben, die sich von dir in den Dienst stellen lassen? Ich kann mir gut vorstellen, dass genau das die Gedanken wären, die mir in einer solchen Situation durch den Kopf gegangen wären, die ich vielleicht sogar laut hinausgeschrien hätte. Was aber machen Paulus und Silas? Sie singen Gott Loblieder. Krass. Christen als Masochisten? Eine kurze Randbemerkung. Immer wieder höre ich von frommen Leuten die Aussage, ich lobe Gott und wenn es mir noch so dreckig geht, ich lobe ihn für alles, was mir widerfährt, ich lobe ihn für meine schlimmen Schmerzen, für die Probleme mit der Arbeitsstelle, für den Zoff in meiner Familie und. Zwei Dinge dazu. Erstens, es ist nicht selbstverständlich ein Zeichen geistlicher Reife, wenn ich Gott mit den Lippen lobe und dabei eine oder gar zwei Fäuste in der Tasche mache. Gott möchte mein ehrliches Herz und deshalb darf ich ihm auch meine Angst, meinen Schmerz, meine Sorge, meine Verzweiflung so bringen, wie ich sie empfinde. Ich muss nicht lieb Kind spielen, ich muss nichts tun, was Fromme so tun. Gott will mich und liebt mich so, wie ich bin und nicht mein frommes Abziehbild. Denkt an viele Psalmen, wo David und andere Gott ihr Herz wirklich ausgeschüttet haben, mit teilweise drastischen Worten. Ich darf vor Gott ganz echt sein. Er kennt mein Herz sowieso. Zweitens, wenn es mir gelingt, trotz aller Not und allen Leides, in denen ich gerade stecke, meinen Blick ganz auf Gott auszurichten, dann kann ich auch diese Verbindung zu ihm, die Grund all meiner Hoffnung ist, zum Lobpreis vertiefen. Aber Lobpreis sollte nie Mittel zum Zweck sein. Ich mache Lobpreis, damit es mir wieder besser geht. Lobpreis hat als Ziel nie das eigene Wohlergehen und das eigene Wohlgefühl, sondern immer die Anbetung des allein wahren Gottes im Blick. Zurück zu unseren beiden Freunden im Knast. Ihre Hinwendung zu Gott im Lobpreis bleibt nicht ohne Wirkung. Die anderen Gefangenen hören zu. Dort, wo vorher wahrscheinlich eher Stöhnen, Schimpfen, vielleicht Fluchen zu hören war, erklingt der Lobpreis Gottes. Was haben die Mitgefangenen wohl gedacht? Spinner, die in einer solchen Situation zum Lobe Gottes singen? Bisschen abgedreht oder was? Jedenfalls geschieht plötzlich Ungeheuerliches. Die Grundmauern des Gefängnisses werden erschüttert, die Türen und die Fesseln der Gefangenen springen auf. Gottes Kraft erweist sich ganz konkret. Auch hier möchte ich gleich vor einem möglichen Missverständnis vorbeugen. Gott handelt nicht, weil Paulus und Silas sich im Lobpreis so toll angestrengt hätten. Das gibt der Text nicht her. Gott handelt souverän. Er macht sich in keiner Weise von unserer Glaubensleistung und schon gar nicht von unserer Sangesleistung abhängig. Da hätte mancher richtig schlechte Karten. Gott sprengt die Ketten, weil er in dieser Situation die Ketten sprengen wollte. Was jetzt geschieht, ist noch erstaunlicher als die Tatsache, dass die Türen offen und die Fesseln beseitigt sind. Die Gefangenen bleiben da. Was ist das denn? Der Wärter sieht nur die offenen Türen und will seinem Leben schon ein Ende machen. In der damaligen Zeit haftete ein Gefängnisaufseher mit seinem Leben dafür, dass kein Gefangener ausbrach. Geschah es doch, wurde er mit dem Tode bestraft. Und dieser Wärter in unserer Geschichte musste nach aller menschlichen Erfahrung davon ausgehen, dass sein komplettes Gefängnis leer sein würde. Aber das Gegenteil war der Fall. Kein einziger Gefangener war weg. Dass Paulus und Silas noch anwesend waren, das kann man ja noch halbwegs nachvollziehen. Aber die anderen Gefangenen? Was mag da wohl passiert sein? Ich denke schon, dass das gesamte Verhalten der beiden Christen von Anfang an nicht ohne Wirkung auf die anderen geblieben war. Denkt daran, sie hörten dem Lobpreis zu. Da wurden nicht irgendwelche spöttischen Kommentare durch die Luft geschrien. Nun dachten sie vielleicht, was machen die beiden jetzt? Und sie sahen, Paulus geht auf den Wärter zu, hält ihn vom Selbstmord ab. Wir erkennen zwei ganz wichtige Aspekte dieser Geschichte, die wir uns als Christen merken sollten. Erstens, Gott macht frei. Das bedeutet nicht in jedem Fall äußere Freiheit. Unzählig viele Christen sind in Gefängnissen zu Tode gekommen oder haben auf andere Weise für ihr Christsein unendlich viel gelitten. An vielen Orten unserer Welt ist dies heute mehr denn je der Fall. Christen sind die am meisten verfolgte Religionsgruppe weltweit. Und das sind beileibe nicht Menschen, deren Lobpreis zu schwach wäre. Zweitens, Christen missbrauchen ihre Freiheit nicht. Es gibt keine christliche Freiheit auf Kosten anderer. Hier hätte der Wärter die Freiheit von Paulus und Silas mit seinem Leben bezahlt. Wir wissen von anderen Stellen in den Paulusbriefen, dass wir unsere Freiheit nicht für andere zur Anfechtung werden lassen dürfen. Denkt an die Stellen im 1. Korintherbrief, wo Paulus an verschiedenen Beispielen verdeutlicht, wie sehr wir anderen gegenüber in der Verantwortung stehen, unsere von Gott geschenkte Freiheit nicht zum Fallstrick werden zu lassen für andere. Stichwort Umgang mit Götzenopferfleisch. Wenn ich mit dem, was ich esse, was ich genieße oder nicht esse, anderen zum Stolperstein werde, dann lasse ich es lieber sein, aus Liebe zum anderen. Auch wenn ich selbst die Freiheit dazu hätte. Ihr Verzicht auf äußere persönliche Freiheit bewirkt in unserer Geschichte etwas Tolles. Ein Mensch kommt zum Glauben an Gott durch diese Geschehnisse, die so ganz anders sind als das, was der Aufseher erwartet hat oder überhaupt erwarten konnte. Er erkennt, ich habe Rettung nötig. Was kann ich tun, damit ich gerettet werde? Dieser Satz ist immer der Anfang neuen Lebens. Da, wo ein Mensch erkennt, dass sein Leben nicht wie bisher weiterlaufen kann, wo er mit seinem Latein am Ende ist, da wird der Ruf nach Rettung konkret, nach Sinn, nach Zukunft, nach Hoffnung. Und da braucht es auch keine lange Unterweisung, keinen Glaubenslehrgang und schon gar keinen Forderungskatalog nach dem Motto, erstens musst du das tun, zweitens jenes lassen. Nein, es braucht nur eines, So lesen wir in Vers 31. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Die Veränderungen im Leben des Wärters werden schnell sichtbar. Er wäscht die Wunden der Gefangenen, führt sie in sein Haus, deckt ihnen den Tisch. Neues Leben kann wachsen. Bei sich und seiner ganzen Hausgemeinschaft. Es zieht Kreise. Wer die Geschichte kennt, der weiß, dass am folgenden Tag die verantwortlichen Richter Paulus und Silas freilassen wollten, weil sie erfahren hatten, dass dies römische Bürger waren. Sie wären freigekommen. Was aber hat Gott Tolles durch sie bewirken können, weil sie ihre Befreiung in der Nacht nicht ausgenutzt haben? Gottes Dynamit, die Sprengkraft seiner Liebe, will auch uns in unserem Leben befreien, damit wir erstens selbst die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes erleben können, wir aber zweitens anderen zur Freiheit helfen können. Hier sind wir an einem Punkt, wo wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, wie wir mit der Kraft Gottes in unserem Leben umgehen. Es gibt da nämlich eine ganze Reihe von Problemen, denen wir als Christen beim Umgang mit der Kraft Gottes begegnen können. Einige davon möchte ich ansprechen. Erstens, ich spüre nichts oder nur wenig von Gottes Kraft in meinem Leben im Alltag. Mancher resigniert schon fast, wenn er sich dies eingestehen muss. Trotz festem Willen und ehrlichem Bemühen bleibt oft nichts als Krampf. Er hält sich nur noch aufrecht, weil das halt als Christ so sein muss. Was denken denn die Geschwister in der Gemeinde, wenn sie mitbekommen, dass ich nur noch so dahin krieche? Ich lese dazu eine kleine Geschichte vor, ein Buch, das wirklich sehr lesenswert ist. Das sind so kleine Geschichten für jeden Tag. Ihr merkt, das ist schon ein bisschen gelesen. Eine griechische Sage erzählt von Antaeus. Er war der Sohn der Mutter Erde und unüberwindlich stark. Niemand konnte ihn im Kampf bezwingen. Er verfügte über schier unermessliche Kräfte. Lange rätselte man über das Geheimnis seiner Kraft. Woher hatte Antaeus seine Stärke? Schließlich kam Herkules und löste das Geheimnis der Kraft. Im Kampf mit Antaeus packte er ihn mit beiden Armen und hob ihn vom Erdboden hoch. Im Moment, als die Verbindung zur Erde gebrochen war, wurde Antaeus kraftlos und bezwingbar. Das Geheimnis seiner Kraft war die Verbindung mit seinem Ursprung, seiner Mutter Erde. Als Herkules diese Verbindung löste, konnte er Antaeus besiegen. Seitdem gilt Herkules als der stärkste Mann. Antaeus bezog seine Kraft aus der Verbindung mit seinem Ursprung, seiner Mutter Erde, so sagt es die Sage. Christen beziehen ihre Kraft aus ihrem Ursprung, aus Gott, ihrem himmlischen Vater. In einer lebensmäßigen Verbindung mit Jesus haben wir Teil an den Kräften Gottes und sind für die Sünde, den Tod und die Zerstörung unantastbar. Wenn es aber dem Feind gelingt, unsere Verbindung zu Jesus zu unterbrechen, werden wir kraftlos, schwach, anfällig und besiegbar. Die erste Frage, wenn ich Gottes Kraft in meinem Leben spüren will, ist immer die nach meiner Bodenhaftung. Stimmt meine Beziehung zu Jesus wirklich? Kann ich das ganzen Herzens sagen? Suche ich seine Nähe? Der stärkste Elektromotor kann seine Kraft nicht entfalten, wenn die Verbindung zur Stromquelle defekt ist. Wenn ich geistlich sozusagen streng Diät lebe, wie soll sich Gottes Kraft in mir entfalten? Habt ihr schon einmal von einem Sportler gehört, der vor einem großen Wettkampf eine 1000-Kalorie-Diät gemacht hätte? Nach kürzester Zeit wäre der schlapp. Denken wir daran. Jesus sagt, bleibt in mir, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und wenn es hier heißt nichts, dann meint Jesus damit wirklich auch nichts. Jedenfalls nichts, was uns und anderen zum Heil dienen würde. Zweitens, ich spüre Gottes Kraft so deutlich, dass ich meine geistlichen Muskeln spielen lasse. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber diesem Problem kann man häufiger begegnen, als einem lieb ist. Übrigens quer durch alle christlichen Richtungen und Prägungen. Zunächst fielen mir bei diesem Punkt Aussagen von Geschwistern ein, die Gottes Power in mancherlei Dinge sich manifestieren sahen. Gott hat mir klar gezeigt, dass. Oder Gott will und wird jeden heilen, der nur fest daran glaubt. Gott will und wird Erweckung schenken, wenn wir nur fest genug den Dämonen und Geistgewalten entgegentreten und so weiter. Eine oft martialische Sprache und eine entsprechende Gestik begleiten diese Aussagen, beendet von einem oder mehreren lauten Hallelujas. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich möchte nicht den tiefen Glauben vieler dieser Geschwister in Frage stellen und schon gar nicht den Glauben daran, dass Gott auch heute und auch unter uns große Dinge tun will und sie auch tut. Und wenn wir Heilung in Gemeinden erleben, umgekehrt, wenn wir wenig Heilung in Gemeinden erleben, dann muss das nicht daran liegen, dass Gott in unserer Zeit damit nur sparsam umgehen möchte. Aber ich warne davor, Gottes Kraft zu instrumentalisieren, so als könnten wir nach Belieben darüber verfügen, nach dem Motto, großer Glaube, große Wunder und so weiter. Ich darf Gottes Kraft nicht vor den Karren meiner Wünsche und Sehnsüchte spannen. Allzu leicht besteht die Gefahr, Gott für meine Belange einsetzen zu wollen, durchaus fromm verbrämt mit den entsprechenden Vokabeln. In manchen christlichen Kreisen ist es durchaus üblich, in Entscheidungssituationen ein Vlies auszulegen. Vielleicht kennt ihr ja die Geschichte aus dem Buch Richter von Gideon. Das heißt, er hat Gott um ein Zeichen gebeten, ein Schafvlies ausgelegt, und wenn es am nächsten Tag vom Tau nass wäre, und dann wäre das und das seine Entscheidung oder als Gottes Zeichen genommen. Es gibt ein Buch eines Autors, der heißt Adrian Bless, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Tagebuch eines frommen Chaoten. Eines der besten, nicht nur weil es lustig ist, der besten christlichen Bücher, weil es so sehr bestimmte christliche Befindlichkeiten auf die Schippe nimmt, aber hintergründig. Als wir das gelesen haben, meine Frau und ich, wir haben es uns gegenseitig vorgelesen, aber mal am Schluchsee in Urlaub, wir sind fast in den See gekugelt vor Lachen. Die Leute um uns herum haben schon gewusst, was ist mit denen los? Also wirklich, wenn ihr es noch nicht kennt, ich kann es nur empfehlen. Also, der hat in unnachahmlicher Weise fromme Verhaltensweisen aufs Korn genommen. An einer Stelle erzählt er von dem Zwiespalt, in dem er steckt, weil er gerne James Bond ansehen möchte, in der Gemeinde aber die Lieder für Weihnachten geprobt werden. Und er gehört halt nun mal zum Chor. Tagelang quält er sich mit der Entscheidung herum, sucht nach allerlei Ausflüchten, die ihm helfen könnten, sich vor der Chorprobe zu drücken, aber nichts hilft wirklich. Da kommt ihm der Gedanke, ein Vlies auszulegen, richtig fromm biblisch erprobt. Und dieses Vlies sieht folgendermaßen aus. Wenn pünktlich um 9.04 Uhr ein Gnom in einer japanischen Uniform an meiner Haustür erscheint, dann weiß ich, dass Gott möchte, dass ich Weihnachtslieder singe. 9.05 Uhr, ein Wunder, keiner hat geklingelt. Dann ist der Fall erledigt, ich kann James Bond anschauen. Was hier auf die Schippe genommen wird, hat durchaus einen ernsten Hintergrund. Ich habe es leider immer wieder erlebt, dass Verheißungen, Prophetien vollmächtig ausgesprochen werden, Zeichen als von Gott kommend gedeutet werden, die sich im Nachhinein leider als falsch erwiesen haben. Dies wurde aber nicht etwa zum Anlass genommen, die eigene Haltung zu überprüfen, sondern eher als Ansporn, weiter zu üben. So als hinge Gottes Handeln von unserem Übungsfortschritt ab. Aber nicht nur in eher charismatisch ausgerichteten Kreisen gibt es dieses geistliche Muskelspiel. Es ist genauso in streng biblisch oder am Wort ausgerichteten Gemeinden zu finden. Die Sprengkraft des Wortes Gottes wird in missionarischem Eifer eingesetzt, auch wenn es mein Gegenüber dabei zerfetzt. Der Rückzug des Gesprächspartners wird dann als Zeichen gewertet, dass er als Kind der Finsternis das Licht nicht ertragen kann. Sind wir uns da wirklich immer so sicher? Ein Sprengmeister, der einen Turm mitten in der Stadt umlegen muss, weil er einsturzgefährdet ist, muss sich ganz intensiv mit diesem Turm beschäftigen und behutsam an genau den richtigen Stellen die Bohrlöcher setzen, damit der Turm so umfällt, dass nicht die ganze Umgebung in Mitleidenschaft gezogen wird. Dosierung und Zeitpunkt der Zündung, die muss genau abgewägt werden. Die einzelnen Ladungen, wie und wo sie gesetzt werden, das muss komplett geplant sein, damit es sein Ziel erreicht. Übertragen auf den Umgang mit Suchenden heißt das doch, dass ich mich auf diesen Menschen einlassen muss, um dieses Menschen willen. Ich muss seine Befindlichkeiten kennenlernen. Ich muss bereit sein, ihm zuzuhören, ohne nach 3 Sätzen gleich den geistlichen Rezeptblock zu zücken. Ich muss bereit sein, vielleicht einfach mit jemandem zu weinen oder zu schweigen, weil ein schnell gesagter Trost oft weniger ausdrückt als eine stille Geste. Ich muss bereit sein, zuzugeben, dass ich auch nicht auf alles eine Antwort weiß und dass die Bibel eben kein Rezeptbuch ist. Der fromme Satz, Jesus ist die Antwort auf alle deine Fragen, mag vom Grundsatz her ja richtig sein, muss aber noch lange keine Hilfe in der konkreten Situation darstellen. Wenn ich jemanden sehe, der in einem reißenden Fluss gegen das Ertrinken kämpft, hilft ihm mein Zuruf, ein Schwimmkurs schützt vor Ertrinken, nicht wirklich weiter. Es ist mir immer wieder begegnet, dass Geschwister ihre gescheiterten Bemühungen um andere Menschen mit dem Satz rechtfertigt haben, Hauptsache das Wort wurde gesagt. Hauptsache der Turm wurde gesprengt. Dass dabei einige Häuser mit zu Bruch gingen, Dynamit ist halt gefährlich. Das Wort Gottes hat halt Sprengkraft. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht eigene Verantwortlichkeit auf die Unzulänglichkeit des anderen Menschen abschieben. Wir sollen helfen, die Fesseln der anderen zu sprengen, nicht die Menschen selbst. Die Bibel als Gottes Wort ist Fundament unseres Lebens und nicht unser Baseballschläger. Jesus hat sich ganz auf Menschen eingelassen, hat zugehört, mit ihnen gelebt. Denkt an Zachäus, dem Jesus keinen Vortrag gehalten hat über Sünde und Unrecht. Er ist ihm begegnet, ging mit in sein Haus, hat mit ihm gegessen und hat sich als Jude komplett kultisch unrein gemacht. Jesus hat die Jünger gelehrt, indem er 3 Jahre mit ihnen lebte und an Beispielgeschichten vom himmlischen Vater erzählt hat. Er hat ihnen nicht unaufhörlich Lehrvorträge über das Alte Testament gehalten. Er hat die Beispielgeschichte erzählt. Jetzt konnten sie lernen, Gottes Wesen besser zu verstehen. Sie lernten erstmals einen liebenden Vater als Gott kennen. So wie Jesus mit ihnen und anderen Menschen umging, konnten sie erleben, wie ein Vater ist. Können Menschen im Umgang mit uns das auch? Oder halten wir ihnen eher Vorträge im Stile der Schriftgelehrten? Verkünden wir Gottes unbestreitbare Wahrheiten mit dem erhobenen Zeigefinger der Auserwählten? Oder laden wir durch unser Leben und unsere Liebe Menschen ein, sich Gottes verändernder Realität auszusetzen? Was dann geschieht, das liegt bitte nicht in unserer Macht. Aber es ist unsere Verantwortung, wenn wir anderen die Bibel um die Ohren hauen und sie erschlagen. Hauptsache, das Wort ist gesagt. Der Satz stammt meines Wissens nicht von Jesus. Geistliche Muskeln spielen lassen heißt noch lange nicht, dass sich darin Gottes Kraft erweist. Drittens, ich mache Gottes Kraft abhängig von meiner Glaubensleistung. Es ist fast nicht begreifbar, wie viele Christen darunter leiden, dass sie immer noch meinen, durch ihr Wohlverhalten, Verhalten, den Zeitumfang ihrer Bibellese, alle möglichen Taten und so weiter, Gottes Liebe und Kraft erdienen zu müssen. Ihr flacher Alltag wird dann oft damit erklärt, nicht genug getan zu haben. Andere hauen dann manchmal gewollt oder ungewollt in diese Kerbe, indem sie wohlmeinende Ratschläge in Form von Rezepten geben. Lies mal dieses Buch, hör mal jene CD oder jenen Vortrag, mach mal eine Fastenklausurtagung, tu mal dies, mach mal das. Dabei mögen oft sogar sinnvolle Hinweise und gut gemeinte Hilfen sein, keine Frage. Aber Gottes Kraft kann und muss ich mir nicht erarbeiten, Punkt. Auch nicht mit Bibellese, mit Psalmen auswendig lernen, was es da sonst noch an frommen Übungen alles gibt. Das sind alles hilfreiche Dinge, aber sind nicht der Kern. Der Kern ist die Zusage Jesu, du bist mein geliebtes Kind. Ein Kind, das auf einer Mauer steht und in die Arme des Vaters oder der Mutter springt, vertraut darauf, dass diese Liebe und Kraft der Eltern es auffangen wird. Nicht, weil es etwas geleistet hätte, wird es aufgefangen, sondern weil es geliebt wird. Nicht, weil es sich immer wohlverhalten hat, darf es die kraftvollen Arme des Vaters spüren, sondern weil die Liebe des Vaters die Arme fangbereit offen hält. Wie viel Krampf und Kampf könnten wir uns ersparen, wenn uns das endlich klar würde, dass Gottes Liebe nicht erarbeitbar ist. Dass seine Kraft uns fängt und trägt und hält, weil er uns liebt. Wir dürfen uns in seine Arme fallen lassen und er fängt uns. Gottes Kraft in unserem Leben, sie will uns frei machen. Damit wir die Freiheit haben, ihn zu loben, weil er Gott ist. Wann und wo wir wollen, weil wir wissen, dass er uns immer und überall nahe ist. Sie will uns frei machen, damit wir unsere Freiheit zum Wohle anderer einsetzen, ihre Fesseln sprengen helfen, nicht die Menschen selbst. Sie will uns frei machen, damit wir lernen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Sie will uns frei machen, damit wir lernen, dass wir mit ihm Schritte wagen können, ohne Angst vor dem Versagen. Wo Gottes Kraft wirken darf, werden sich Menschen und ihr Verhältnis zueinander verändern. Und zwar auf eine Art und Weise, die ihnen zum Segen wird. Amen.